Ja, willkommen zur neuesten Episode der Leseoptimisten. Heute wird's mal wieder so richtig philosophisch. Wir haben das Buch von Rutger Bregmann auf unserer Leseliste, nämlich Utopien für Realisten. Und dazu habe ich mir einen bereits hier im Podcast bekannten Interviewpartner und Gesprächspartner geholt, den Steuerberater Peter Kusel. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Angela, grüß dich.
Ganz kurz, wie groß ist denn eine Kanzlei, wo kommst du her und warum beschäftigst du dich mit solchen außergewöhnlichen Büchern?
Also zur ersten Frage, du hast ja selber gesagt, ich durfte ja schon oftmals mit dir solche tollen Formate machen. Trotzdem nochmal ganz kurz zu uns. Unsere Kanzlei ist im Allgäu, sind aber mittlerweile fast deutschlandweit tätig, haben über alle Firmen weg ca. 120 Mitarbeiter. Betreut ist mit meinem Partner Herbert Birkmeier zusammen seit 2014. Und so versuchen wir halt unseren Daily Business zu machen. Wir sagen immer ein bisschen über den Tellerrand hinaus zum Schauen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man solche Bücher mal in die Hand bekommt, wo man am Anfang erstmal ein bisschen schluckt, aber dann sich unglaublich viel rausziehen kann da dabei.
Du hast das Buch wieder vorgeschlagen. Es war ja beim letzten Mal auch schon ein Wirtschaftsphilosoph, der Anders Inset mit Wildes Wissen, was mich sehr begeistert hat. Und ich muss sagen, auch dieses Mal war ich wieder bass erstaunt, was solche Philosophen, was solche Autoren einem geben können. Und der Untertitel ist ja erstmal harter Tobak, wenn man so will, ne? Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich war sehr gespannt, was mich da erwartet, ob es dann, weil war ja auch Utopien, ist ja der Titel für Realisten, so nach dem Motto, ist es jetzt der nächste Spinner, der eines dieser Hypes durch das Dorf treibt oder ist da Hand und Fuß? Und wir werden es gleich besprechen, da ist so viel Hand und Fuß dahinter, dass es echt mich beeindruckt.
Du sagst es ja selber, es war unglaublich beeindruckend, dass wir beide jetzt das zweite Mal Wirtschaftsphilosophen oder Philosophen durchnehmen, macht es natürlich nur umso interessanter. Und wir haben ja vorher in der Vorbesprechung so ein bisschen spaßeshalber gesagt, manche dieser Themen, die dürfen wir vielleicht vor dem Mandanten gar nicht so breit treten, weil die ja nicht unbedingt wirtschaftsfreundlich in dem herkömmlichen Sinne sind. Aber trotzdem muss man ja auch da mal kontroverse Themen aufführen.
Ja, genau. Und vielleicht, um das auch vorwegzustellen, er spricht ja von Utopien und ich fand es mal ganz spannend, auch einfach diesen Begriff sich nochmal klar zu machen. Das zeigt er auch, was auch super gut eben in dem Buch ist, alles, was er an Thesen, ich nenne es mal Thesen, bringt oder an Vorschlägen, wie eine Zukunft, eine Gesellschaft ausschauen kann, eine gute, belegt er tatsächlich mit historischen Begebenheiten, Untersuchungen, Forschungsergebnissen, sodass man da wirklich mal, ich sage mal, es war so eine Art Geschichtsunterricht für mich, wo ich sehr viel gelernt habe, dass früher schon viele Themen wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen gedacht und praktiziert wurden. Sie haben nur aus irgendwelchen Gründen dann nicht durchgegriffen.
Ja, also wie du das so sagst, eigentlich ist ja das Paradoxe dabei, dass er eigentlich seinen eigenen Titel irgendwo konterkariert, weil wenn er sagt Utopien, dann wie du sagst, denkt man erstmal an die Moonshots, an die vermeintlichen, und wenn das dann aber nicht nur geschichtlich bewiesen wird, sondern auch empirisch teilweise bewiesen wird, dann, und das war für mich die unglaubliche Wucht von dem Buch, sieht man, dass es eigentlich gar nicht so utopisch ist, sondern vielleicht manchmal einfach nur weiter gedacht, weiter gesponnen werden muss.
Mhm, genau. Und insofern, also diese drei großen Utopien jetzt, 15-Stunden-Woche, bedingungsloses Grundeinkommen, offene Grenzen, sind ja inzwischen gesellschaftliche Debatten seit einigen Jahren, also verfolge ich ja auch und du. Und das liefert einem, finde ich, nochmal gutes Futter für einen selber zum Nachdenken, aber auch, wenn man dann mal mit anderen diskutiert. Und so sehr, ich bin jetzt auch nicht der Rebell, der auf die Barrikaden geht, um irgendwie einen Umsturz zu initiieren. Aber zumindest mal denken wird man ja nochmal dürfen. Ich glaube, Gerhard Polt hat es schon mal so einen Spruch gebracht in die Richtung. Insofern freue ich mich, genau. Insofern möchte ich einfach heute mal das Denken mit dir üben. Anders Inset hat es ja auch schon gesagt. Lautes Denken ist gut.
Ja.
Vielleicht ein Punkt, der relativ am Anfang schon kommt, der natürlich unser eins, was kann ich sagen, ähnlicher Jahrgang, so größenordnungstechnisch, aber der Rutger ist Jahrgang 88, aber auch er sagt, ja, wir führen ein gutes Leben und es geht ihm nicht darum, das schlecht zu machen, wie es uns heute geht, sondern im Gegenteil, es steht auch im Klappentext, das wahre Problem unserer Zeit ist nicht, dass es uns nicht gut ginge oder dass es uns in Zukunft schlechter gehen könnte. Nein, das wahre Problem ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können, dass wir eigentlich faul geworden sind. Und das finde ich schon auch nochmal so einen guten Einstiegsgedanken.
Da fällt mir auch mal, ich glaube, wir haben schon mal den Namen genannt, der berühmte Professor, dieser Hans Rosling ein, der war ja auch, der ging ja auch in diese Richtung, dass der einfach empirisch darstellt und ganz tolle YouTube-Videos dazu erstellt. Ich glaube, er lebt ja nicht mehr, erstellt hat, wie gut es uns eigentlich geht. Und das war auch so, wie du sagst, im Klappentext und dann auch so im Eingang, dass wir noch nie so wenig im Durchschnitt über die ganze Welt verteilt, noch nie so wenig Armut hatten, noch nie so wenig Krankheiten hatten, noch nie so wenig Kriege hatten. Aber wir, vielleicht ist das unsere Grundeinstellung bei Mann und Sahn, da eher nur mal das Negative sehen. Und das war toll. Aber wie du sagst, er sagt ja auch, wir stehen trotzdem noch vor großen Herausforderungen. Und ich glaube, ein so Aufhänger von ihm war ja, dass es nicht sein kann, dass trotzdem immer noch nicht alle an unserem Wohlstand partizipieren und deswegen hat er diese Thesen aufgestellt.
Bringt es am Anfang nochmal sehr schön rüber, also warum soll man sich mit diesen Thesen, mit diesen Utopia auseinandersetzen? Nicht, weil es uns schlecht geht oder gerade weil es uns gut geht, findet er, und das finde ich einen schönen Satz, ist die Unzufriedenheit sieht er als ermutigend, denn wer unzufrieden ist, ist nicht gleichgültig. Das finde ich sehr, sehr gut beobachtet. Und mein Merksatz ist, wirklicher Fortschritt beginnt mit etwas, das keine Wissensökonomie erzeugen kann, mit einem Verständnis dessen, was es bedeutet, gut zu leben. Also diesen Begriff, lass uns doch mal drüber nachdenken, was es für uns als Menschen, als Gesellschaft bedeutet, und zwar in der Gesamtheit gut zu leben.
Ja, wobei da würde ich schon gerne auch anfügen da dazu, wie du vorher gesagt hast, man redet ja auch in der Softwarebranche oder egal wo, dass wir Schmerzen, dass wir Pains von Kunden lindern müssen. Nicht nur, und das würde ich schon auch ins Große adaptieren, zum sagen, nicht nur, dass wir uns das noch besser vorstellen könnten, sondern natürlich gibt es noch einige Pains und nur wenn es die gibt, gibt es tatsächlich Fortschritt meines Erachtens und das darf man nicht außer Acht lassen.
Genau, also er beschreibt ja auch Utopia und das Schlaraffenland. Im Mittelalter war das Schlaraffenland eben alle essen, trinken und haben Sex miteinander und ansonsten streitet keiner mehr und allen lässt es gut geht. Das führt dann ja zur Lethargie. Also das kann ja dann auch nicht Sinn und Zweck sein. Aber dann, da ging schon mal los, einen der ersten Ökonomen, den er ja zitiert, ist der John Maynard Keynes, der schon 1930, fand ich bemerkenswert, ein Essay geschrieben hat, The Economic Possibilities for Our Grandchildren. Also das, was jetzt unter Enkelfähig und Nachhaltigkeit hier groß diskutiert wird, alles ist schon mal gedacht worden. Und der hat eben auch diesen Satz geprägt, wir müssen dem Zweck höheren Wert beimessen als den Mitteln und dem Guten den Vorzug vor dem Nützlichen geben.
Es können fast aus dem chinesischen Glückskeks kommen, solche Sprüche, aber es ist ja auch irgendwo wo wahr. Und ich denke, da fängt es ja mit dem Keynes schon an. Ich glaube, jeder, der auch nur ganz kurz mit BWL in Kontakt kommen ist in seiner Schul- oder Uni-Zeit, kennt diesen Namen. Und für uns ist es ja irgendwie Mainstream, was der gebracht hat oder was der erdacht hat. Und auf der anderen Seite hat er doch dann auch solche kontroversen Themen angeführt. Und auf was ich eigentlich hinaus will, früher war das kein Mainstream, früher war das vom Mond, was er da aufgesetzt hat. Und wieso solche Utopien dann über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dann zum State of the Art wird, das ist das Interessante an diesen Ideen, wo er aufbringt.
Das ist nochmal ein gutes Stichwort von dir. Gerade dieses, was wir heute für selbstverständlich nehmen, und es ist gar noch nicht so lange her, war früher absolut undenkbar.
Und weißt du, was ich mir da gedacht habe? Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Aber jetzt nicht, dass wir zu sehr abdriften, aber eben gerade das, was wir heutzutage als normal annehmen, und dann irgendwie bin ich da sogar dann über die Französische Revolution gestolpert, wo man dann auch mit Gleichheit, weil das große Thema von dem Buch ist ja die Ungleichheit. Und vor 200, 300 Jahren sind da Köpfe gerollt, weil man sowas wollte, was für uns heutzutage Konsens ist, der über die Gesellschaftsgrenzen hinweggeht.
Genau. Und er schreibt es auch sehr schön dann, dass wenn er diese Utopien jetzt hier bringt, oder sie werden ja auch durchaus so in der gesellschaftlich diskutiert, dann werden sie am Anfang immer attackiert, mit aussichtslos gefährlich wieder natürlich. Und dann, wunderbar, ich habe gelacht, ich weiß nicht, das, auf jeden Fall hat es mich beeindruckt, sagt er, ja okay, also als die Demokratie eingeführt wurde, war das genauso, wurde vollkommen abgelehnt, natürlich von den Eliten, dass das nicht geht, dass das Volk nie im Leben kann, das Volk wählen können, die sind zu dumm dafür, die nutzen das aus, das ist wieder die Natur, und er bringt so viele Beispiele, wo man dann sagt, das stimmt, und wir denken, das ist so Gott gegeben schon immer gewesen.
Genau, also das, wie du sagst, genau das gleiche Beispiel mit meiner Gleichheit, das vor 200, 300 Jahren, so rum, war das vom Mond, da hat man über solche Ideen gelacht, und jetzt ist das für uns das Normalste der Welt, und das sind halt, aber ich glaube, das ist auch menschlich, und da sind wir, glaube ich, alle auch irgendwo gleich, die Bewahrer, die Verharrungs-, die Ängste, wo mit irgendwelchen Veränderungen, heutzutage wird man ja alles mit Change beschreiben, zusammenhängen, die verhindern natürlich, dass solche Entwicklungen schneller gehen, manchmal vielleicht auch nicht schlecht.
Machen wir mal einfach die Utopien durch, oder?
Gerne.
Und vielleicht für die Hörer, also diesmal gibt es wenige praktische Tipps, was man jetzt in der Kanzlei umsetzen kann, obwohl vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere Idee kommt raus. Ja, also das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wird ja sehr kontrovers diskutiert. Wie ist da so dein Gefühl, deine Meinung, oder was hast du dir da aus dem Buch rausziehen können?
Ja, also das ist einer der Punkte, wo ich vorher zu dir gesagt habe, muss man fast hoffen, dass nicht zu viele Mandanten zuhören. Spaß beiseite. Also ohne jetzt da, sag mal, vom Leder zum Ziehen, ich bin eigentlich seitdem ich das erste Mal von dem bedingungslosen Grundeinkommen gehört habe, von dieser Idee, das tatsächlich, muss ich gestehen, noch nicht so lange her ist, was ja auch wieder das Buch zeigt, dass es schon seit Jahrhunderten gibt, bin ich eigentlich ein totaler Fan von dem Grundkonzept, dass das natürlich Feinheiten da ausgearbeitet werden müssen, dass das nicht mit der Gießkanne im wahrsten Sinne des Wortes verteilt werden kann, aber das Konzept an sich bin ich gerade aufgrund der Entwicklung, die uns bevorstehen, absoluter Fan.
Ja, also mir geht es auch so, ich bin da durchaus so im ersten Moment, ja, das klingt gut, würde ich mir wünschen, vielleicht so in diese Richtung. Ich habe bei mir nur auch, dass ich mit meinem eigenen Negativreflex kämpfen muss an der Stelle. Also wenn wir irgendwas erfahren, was so außerhalb unserer Komfortzone liegt, ne, so jetzt mal, das gibt es halt noch nicht, und das ist völlig, völlig erstmal schwer vorstellbar, wie es denn dann praktisch umgesetzt wird, dann reagiert man ja erstmal mit, boah, na also, das kann nicht funktionieren. Eigentlich komisch, weil man könnte doch umgekehrt, warum kann die Menschheit nicht erstmal immer reagieren mit, oh ja, lass es uns versuchen. Also wir haben diesen typischen Negativreflex, wobei, was ich da eben sehr gut finde, dass er wirklich über, ich weiß nicht, wie viele Studien dieses Bild vom faulen Armen widerlegt, also wirklich widerlegt, dass eben alle Versuche, die es gab, bereits mit bedingungslosem Grundeinkommen tatsächlich zu einer Verbesserung der Situation geführt hat, der Menschen, die das in Anspruch nehmen konnten.
Ja, also zum einen vielleicht nochmal auf dein erstes mit dem negative Grundeinstimmung. Ich glaube, das ist ja sogar evolutionsbedingt, dass uns die negativen Seiten mehr im Gedächtnis bleiben als die positiven, was früher uns wahrscheinlich aus Leben öfter mal gerettet hat, was ja oftmals auch sehr plakativ beschrieben wird. Und das Zweite eben aus diesem negativen Grundgedanken, wo er eben, genau wie du sagst, sehr konterkariert dahingehend, dass es zig Studien gibt, die beweisen, dass wenn man Menschen einfach Geld schenkt, und um das geht's ja, dass die das eben nicht hernehmen, um das in Alkoholika, um das zum Verbrassen, sondern dass die damit im Schnitt, und es geht ja immer um Statistik, um Empirie, im Schnitt Gutes damit machen oder das ihnen gut tut und sie sich damit weiterentwickeln können. Und wie du sagst, wissenschaftlich oftmals bewiesen und auch historisch. Und da gibt es ein ganz ein tolles Beispiel von einem, wo man es nicht gedacht hätte.
Da war ich auch sowas von verblüfft. Du sprichst Nixon an.
Richtig. Also da das war eine der Stories, weil du das ja auch immer gern in deinem Podcast fragst, was dich am meisten überrascht hat. Ja. Und das hat er, glaube ich, über Seiten hinweg hat er das beschrieben, wie einer der Urrepublikaner, einer, der durchaus im konservativen Lager bei der Republikaner anzusiedeln ist, ja schon fast so weit war, um das Grundeinkommen einzuführen. Ja. Und eigentlich von den Bewahrern in seiner Partei eingeschränkt wurde oder zurückgepfiffen wurde. Und also das war eine ganz tolle Geschichte.
Ja, und also die ganze Studie, man muss sie gelesen haben, die sind wirklich fantastisch. Aber was mich da dann doch erschreckt hat tatsächlich, also erstens, dass Nixon das tatsächlich einführen wollte, 1976, $1,600 für jeden Menschen. Also es geht ja beim bedingungslosen Grundeinkommen, um das auch zu sagen, es geht ja nicht darum, dass man jedem $100,000 gibt. Also irgendwie wie, sondern einfach, wo du einigermaßen ohne verhungern zu müssen und ständig Sorge haben zu müssen, wo sollst du jetzt das Geld fürs nächste Brot herbekommen? Dieses wirklich Basiseinkommen, das muss man jetzt nochmal, glaube ich, betonen. Und für Nixon waren es damals $1,600. Vorher wurden auch diese Studien in 3 amerikanischen und einer kanadischen Stadt dazu gemacht, wo nachweislich eben festgestellt wurde, die Familien, die das Geld bekommen haben, die haben sich mehr um Bildung gekümmert, ihrer Kinder, die waren gesünder, weniger Kriminalität und. Also der war absolut überzeugt, dass das funktioniert. Und dann, und das, da blutet mir ja das Herz, und dann hat ihm einer seiner Berater, der eben sehr konservativ war, die sogenannte das Beanham-Land-Experiment vorgelegt. Und auch wieder, also bereits im 19. Jahrhundert, also 1873, gab es eine Studie über bedingungsloses Grundeinkommen. Hätte ich nie gedacht.
Wahnsinn.
Und der Witz war aber, dass Ergebnisse von Beanham Land waren so vernichtend, also laut Statistik, dass es gar nicht funktioniert hat, dass dieser konservative Berater den Nixon überzeugen konnte, das geht nicht. Was dann echt schrecklich ist, dass im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass diese Ergebnisse gefälscht waren. Von wem wohl? Der Klerus und die Eliten, die Fabrikarbeiter, die Fabrikbesitzer haben einfach diese Befragungen gar nicht durchgeführt, sondern reingeschrieben, die Arbeiter waren verlottert, haben nur noch herumgehurt, sich zu Tode gesoffen und deswegen funktioniert es. Und Nixon hat sich davon beeinflussen lassen. Ich glaube, die Welt wäre eine andere, wirklich.
Ich wollte gerade sagen, das kommt mir jetzt gerade so, wie du das jetzt auch nochmal beschreibst, wie es auch drin steht, wenn du dir vorstellst, was das für ein Wendepunkt jetzt mal, jetzt nicht pathetisch zu werden, aber doch ein Wendepunkt hätte werden können, weil zu damaligen Zeiten vielleicht heute nicht mehr so, war die USA natürlich schon irgendwo hier der Leuchtturm. Und wenn ein eigentlich freiheitsliebendes Land dann solche sozialen Sicherungssysteme einführt, dann wäre das mit Sicherheit auf Nachahmer gestoßen. Dann muss man sich wirklich mal überlegen, würden wir heute vielleicht in diesem Bereich anderen Welt leben. Das muss interessanter Gedanke,
ganz sicher. Ja, also ich finde, also das hat mich echt bewegt, als ich das gelesen habe und mir vorgestellt habe, ja, was wären wirklich gewesen, der hätte das durchgekriegt damals. Und das war ja so kurz vor knapp. Ja, der Nixon hat sich ja selber vom Gegenteil überzeugen lassen, sonst hätte er das durchgezogen. Find ich echt stark, den Gedanken, ja. Wobei, also bei dem, eins hat mich schon erschreckt, muss ich sagen, bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen, nämlich er stellt die Frage in der Überschrift, macht Armut dumm? Ja. Mhm. Und da habe ich geschluckt erstmal. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, als du das gelesen hast.
Naja, also das, wie du sagst, das war natürlich schon eine sehr polemische und reißerische Überschrift, aber er wollte damit ja, glaube ich, nur auf diesen, wenn wir jetzt wieder am Eingang sind, diesen Pain hinweisen und auch das ja wieder empirisch beweisen, dass Armut, dass die tägliche Sorge um die grundsätzlichen Lebensbedürfnisse, dass die einfach, wie hat er gesagt, zur emotionalen Knappheit, hat er gesagt, führen und somit einfach normale Entwicklungsstufen, die wir alle, also Gott sei Dank größtenteils alle durchlaufen dürfen, da auf der Strecke bleiben. Und dieses, er ist ja Gegner von Modellen, er ist ja von Versuchen und von der Statistik. Aber diese Statistiken, das darzustellen, das hat mich schon sehr bewegt, weil es wird da oftmals vielleicht auch so ein bisschen, nicht abschätzend, aber was Armut anstellt, und er zeigt halt auf, dass es wirklich auch ja sogar menschliche Auswirkungen hat. Nicht nur gesellschaftliche, ja, sondern auch menschliche, ja, beim Menschen selber für aus. Und das war schon sehr bedrückend, ja.
Ja, genau. Und ich habe dann auch so ein bisschen das noch auf mich wirken lassen. Also er nennt es ja die mentale Bandbreite wird durch Knappheit eingeschränkt. Genau, und ja, das muss man wirklich für sich auch nochmal einem klar werden. Also auch ihr jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber habt ihr eine Verpflichtung euren Mitarbeitern gegenüber. Und wenn ein Mensch immer nur beschäftigt ist oder oh Gott, wo kriege ich jetzt das Geld für die Miete her? Also im Prinzip im Moment, ganz ehrlich, befinden sich ja viele der Unternehmer, die durch Corona betroffen sind, genau in der Situation. Die erleben den Lockdown als existenzbedrohend. Und wenn das das Einzige ist, was dein Hirn einfach gerade beschäftigt, oder das, na, umgekehrt, er sagt es ja auch, das nimmt so viel Kapazität deiner Hirnleistung weg, wenn du dich um deine Grundversorgung kümmerst, dass du bei allen anderen Dingen schlechte Entscheidungen triffst.
Richtig, ja. Also ich sag mal, das ist mit Sicherheit nicht zum Vergleichen, aber wenn jetzt normal, also nicht in Armut lebender Mensch hier irgendwo gerade unter unglaublichem psychischen Stress steht, ob das jetzt beruflich ist oder familiär oder wie auch immer, das merkt man ja an einem selber, dass dann so grundlegende Sachen, die auch so mitmenschlich wichtig sind, dass die da deutlich zu kurz kommen. Und wenn dieser Zustand schon von frühester Kindheit dich belastet, dann mag man sich das, aber man kann sich leider gut vorstellen, dass das eben tatsächlich zu physischen Reaktionen führt.
Und also in dem Sinne sagt er eben auch, ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Hilfe für diese Menschen, weil sie einfach die Sorge sind sie los. Und damit können sie dann einfach ihre Aufmerksamkeit und ihr Denken auch auf andere Sachen richten, nämlich auf, wie gestalte ich mir mein Leben so, dass es zu einem besseren wird. Und das wird ja dann auch, also es passiert dann ja auch bei den Familien, wo sie das ausprobieren.
Und was vielleicht, da geht jetzt eher weniger drauf ein, weil ja doch von der Armut Begründung kommt, aber was ja auch immer so ein großer Punkt vom bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass die Leute sich auch mehr Zeit für vielleicht karitative, gemeinnützige Zwecke, für soziale Zwecke nehmen, weil sie einfach sagen, sie haben jetzt ihren Grundstock, können vielleicht 5 Stunden in der Woche weniger arbeiten und können das in die Gesellschaft wieder einbringen. Das finde ich auch, wie ich finde, einen absolut nachvollziehbaren Gedanken und auch einen tollen Gedanken.
Mhm. Ja, das kommt ja nachher nochmal bei der 15-Stunden-Woche. Da greift ja auch, ich finde es eh sehr, sehr, sehr gut bei dem Buch, dass natürlich die eins ins andere greift an der Stelle. Also es ist nicht, die Utopien stehen nicht nebeneinander, sondern eigentlich ist es am besten, man denkt sie gleich miteinander, weil sie dann am meisten Sinn ergibt. Schön finde ich aber, also da gibt es ja, Sie bringen auch noch eine Organisation ins Spiel, die kannte ich übrigens vorher noch nicht. Das ist Give Directly. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt war.
Bis dahin nicht, aber ich habe mich da tatsächlich angemeldet jetzt.
Ja, genau, das habe ich jetzt nämlich auch schon gemacht. Wo du tatsächlich ohne Mittelsmänner und Zwischen und also bei diesen, also muss man ja auch sagen, ja klar, Spenden ist toll, ist wichtig, aber ein bisschen dieses ungute Gefühl, welchen Wasserkopf finanziert man da jetzt mit, hat man ja immer. Und über dieses Give Directly überweist du quasi irgendwo, ich weiß nicht, in Kenia, in Uganda, einem Menschen, der dir dazu gelost wird, den Betrag deiner Wahl, und dann macht er damit, was er will. Also eben dieses ohne Auflagen. Und ich finde den Grundgedanken dann wirklich spannend, ist im Prinzip, du kannst mit dem eigenen Experiment ausprobieren, ob du in der Lage bist, das auszuhalten, dass du jemandem einfach Geld in die Hand drückst und sagst, mach was damit.
Naja, und also zum einen zeigt es in dem Bereich mal wieder ganz toll, wie Technik oder das Wort Digitalisierung kann ich ja heutzutage fast nicht mehr hören, aber wie halt solche digitalen Lösungen in vielen Bereichen doch uns weiterbringen. Und das Zweite ist halt, dass, wie du sagst, halt durch wirklich geringste Beträge, die, ich glaube, keinem von uns wehtun würden oder den meisten von uns nicht wehtun würden, man unglaublich großen Impact erzielen kann. Und das regt schon immer wieder zum Nachdenken an, ob man nicht doch mal hier und da 10 Euro auch laufend investiert, um zu sagen, ich unterstütze hier direkt.
Sowas finde ich zum Beispiel, also wenn man jetzt sagt, ich kann mit dem Gedanken was anfangen, sowas finde ich auch eine gute Sache, wenn man sowas mit der Kanzlei macht, also mit seinen Mitarbeitern einfach sagt, hey komm, wir schließen uns so einer Organisation an und machen da und jeder beschließt halt selber, wie viel da geben will.
Ja, weil du sagst, wir sind ja heute ein bisschen von der Praxis weg, aber das sage ich auch immer wirklich gerne. Unsere Leute, die haben auch dieses Jahr wieder, wie sie es jedes Jahr machen, wieder selber Spendenaktionen ins Leben gerufen, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo eben dieser Crowd-Gedanke oder dieser Gemeinschaftsgedanke, wie du sagst, gerade auch in Kanzleien, glaube ich, immer wieder gut darstellbar ist. Aber das gibt es Gott sei Dank ja in vielen Fällen, dass die Teams sich da selber organisieren und selber gut, oder nicht selber, sondern aus dem Team raus Gutes tun. Also es gibt ja viele tolle Beispiele da dafür.
Weiter so. Vielleicht dann können wir den nächsten Punkt noch machen. Aber ein Satz, der auch am Anfang beim bedingungslosen Grundeinkommen steht, der ist so schlagend einleuchtend, aber letztlich macht man ihn sich dann nicht klar. Was steht da genau? Armut wird im Grunde durch einen Mangel an Geld verursacht. Also wenn man Armut bekämpfen will, muss man einfach Geld geben. So einfach ist es. Und eben nicht, und da kommt ja auch viel, es kommt noch zum späteren Zeitpunkt, dieses ganze Entwicklungshilfe und Co. Mhm. Wie viel Geld, wie viele Milliarden da ja hineingepumpt werden, ohne dass es dann tatsächlich, also die Armut ist ja nicht weniger geworden, obwohl da, ich weiß nicht, wie viele Milliarden immer reingeschoben wurden. Und dann berechtigt mal die Frage zu stellen, macht es dann Sinn, weiter Entwicklungshilfe zu machen oder soll man vielleicht mal die Art und Weise, wie wir das Geld geben, ändern? Und das ist da auch mit ein Punkt.
Finde ich auch schockierend und ich glaube, es kommt ja später auch noch und geht ja auch in die Richtung, wie wir auch teilweise mit den Arbeitslosen, dass man die Schulungsmaßnahmen, und ich glaube, es geht ja hier nicht darum, überall Kritik zu äußern, aber dass man da einfach mit einfach Geld geschenken, dass die Leute sich selber dann da rausholen, indem sie sich eben weiterbilden, indem sie sich da weiterbilden, wo sie auch wirklich Lust drauf haben. Und das war schon eine ganz große Wucht, was da in diesen Sätzen drinsteht.
Ja, genau. Ja, wir verlassen diese Utopie, aber wir kommen später, glaube ich, nochmal auf sie zurück, weil das ja überall durchscheint. Was mich auch sehr, sehr gut zum Nachdenken nochmal gebracht hat, ist dann ja, es ist jetzt keine Utopie, aber wie messen wir unseren Wohlstand. Und er plädiert dafür weg mit dem BIP, also mit dem Bruttoinlandsprodukt. Wir brauchen neue Kennzahlen. Und da war ich dann auch wieder überrascht, war mir auch so nicht bewusst, dass eigentlich dieses BIP erst seit 80 Jahren ungefähr die Weltkennzahl ist, um Wohlstand zu messen. Noch schlimmer eigentlich, woher kommt diese Kennzahl? Die kommt aus Kriegszeiten, um die Produktionskraft, also die nimmt ja nur Bezug auf die Produktionsleistung einer Gesellschaft und beachtet nicht, wie sind die umweltlichen, die gesellschaftlichen, die gesundheitlichen Auswirkungen davon. Das hat mich echt auch nochmal zum Nachdenken gebracht, warum dieses BIP immer noch so einen hohen Stellenwert hat.
Naja, also zum einen, wie du sagst, für uns ist das BIP, das ist in Stein gemeißelt und da nicht nur mit BWL-Studium, sondern wir werden ja seit frühester Kindheit damit konfrontiert. Und wie du sagst, man denkt, es gab schon ewig. Es gab es erstens nicht ewig und zweitens, und wiederholt sich ja aus bedingungslose Grundeinkommen, war das zur damaligen Zeit auch, wenn ich mich wiederholte, Moonshot. Das war vom Mond sowas zu messen, wie sie es gemessen haben. Und jetzt ist es halt vielleicht an der Zeit, wieder so einen Evolutionsschritt zu gehen und vermeintliches Glück, unseren Wohlstand anders zu messen, weil diese externen Faktoren da einfach keine Rolle spielen.
Also das wäre für mich, ich glaube, manchmal ist es, wenn man so überlegt, wie kann man eine Gesellschaft nachhaltig verändern, wenn ich mir vorstelle, es gäbe einfach grundsätzlich eine andere Messkennzahl volkswirtschaftlich, die eben diese Umwelt- und klimagesellschaftlichen Faktoren mit berücksichtigt. Wahrscheinlich würden sich dann die Firmen oder die Produzenten und alles dem angleichen, oder? Ich weiß es nicht. Da bin ich immer unschlüssig. Was hat, also Henne-Ei-Problem, so ungefähr. Was muss man verändern, damit der Rest nachzieht?
Naja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Gedanke von dir, weil ich glaube schon, dass das Folge oder dann zu Nachahmereffekten führen wird, weil ich weiß nicht, ob das nachher noch kommt, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, dieses Overton-Fenster, wo du einfach den Blickwinkel Schritt für Schritt aus dem gängigen Rahmen, aus dem Frame rausbringen musst und dann einfach Sachen als normal wieder annimmst, wo früher eben nicht mehr in dem Fenster oder nicht in dem Fenster waren. Und ich glaube, jeder von uns kennt irgendwelche Dokus, wo, ich glaube, das Land Bhutan ist das, oder dieses Bruttonationalglück. Mhm. Und ging mir auch so, wo du das erste Mal gelesen hast oder gehört hast, dann hast du ja fast zum Lachen angefangen. Und zweiten Schritt ging es zumindest mir so, hast gedacht, okay, die machen da irgendwelche Umfragen und sagen, okay, heute sind wir gerade ganz glücklich, aber dass da wirklich auch wieder Statistik und viele wissenschaftliche Faktoren Rolle spielen und du das schon auch vergleichbar und wissenschaftlich fundiert machen kannst, das muss man auch berücksichtigen. Und dann gewinnst du eine ganz andere Rolle und Seriosität.
Also ein bisschen, also ein Umdenken ist da ja schon spürbar, also mit diesem, wie heißt es, Corporate Social Responsibility, CSR. Es gibt ja auch schon in großen Konzernen jetzt diese Wirkungsbilanzen, also wo nicht nur, das habe ich jetzt vor kurzem erst einen Bericht gelesen, wer da alles mitmacht, wo eben nicht nur gemessen wird, wie viel Umsatz und Deckungsbeitrag, also die finanziellen Kennzahlen erwirtschaftet werden, sondern wo der die Auswirkung auf die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mitgemessen wird. Und das, denke ich, ist dann schon der Schritt in die richtige Richtung an der Stelle.
Ja, wobei, da sind wir dann doch wieder in der Praxis. Du kannst natürlich solche Auswirkungen auf die Menschen nicht in jeder Branche messen, sage ich jetzt mal. Und wir haben ja vorher, vielleicht kommt es ja auch nachher noch mal, durchaus witzige Begebenheit in dem Buch über Steuerberater beschrieben. Ja. Natürlich haben wir auch, sollten wir auch einen gewissen Impact auf unsere Mandanten haben, aber da kommen wir fast wieder auf anderes Inset zurück. Bei uns oder in der Dienstleistungsbranche geht es mir halt darum, dass es auch den Mitarbeitern als Neudeutsch-Stakeholdern, dass es denen auch gut geht. Und man muss nicht alles messen bei Mannsan und deswegen meine ich anderes Inset, vielleicht auch einfach normaler Menschenverstand walten lassen, dass man eben nachhaltig lebt, dass es versucht, den Menschen gut gehen zu lassen und dann braucht sie nicht für alles eine Kennzahl, aber sie macht es halt erlebbar und reproduzierbar.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das in dem letzten Podcast mit dir auch schon gesagt habe, das fällt mir dazu nochmal ein. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Anregung, die ich in einem anderen Buch gelesen habe. Wenn man auf der BWA nicht Personalkosten schreibt, sondern Mitarbeitereinkommen.
Ich weiß nicht, ob es da war, aber ich habe es schon mal von dir gehört und zeigt eigentlich schon ganz toll, da manche Sachen einfach auch nur in dem Blickwinkel meines Erachtens falsch sind.
Aber
cool, zu sagen, wenn ich unterbreche, weil ich glaube nicht, dass es kommt. Ein Teil von ihm war ja auch diese Sachen neu besteuern und das ist ja auch jetzt unser Fall. Und wenn du das mal wirklich zu Gemüte führst, dass wir ja eigentlich Personalkosten Kostenblock darstellt, Maschineneinsatz abgeschrieben werden kann. Natürlich können Personalkosten auch abgeschrieben werden, aber das fand ich, wo ich das gelesen habe, dachte, ja krass eigentlich, das ist der Kostenblock und passt gut zu deinem, dass das eigentlich ein Mitarbeitereinkommen ist für diejenigen, wo Werte schaffen in einem Unternehmen. Das darf man nie vergessen.
Genau, Aber das stimmt, was du sagst. Also, da bringt er ja auch einige gute Beispiele, dass man auch die Steuerpolitik natürlich so gestalten kann, dass das Richtige passiert oder das, was man sich wünscht. Also er macht es ja am Beispiel der Finanztransaktionssteuer und auch der in Amerika der Art der Einkommensbesteuerung. Warum gibt es so viele Banker? Also warum will heute jeder Banker werden? Weil er eben ganz viel unfassbar, also einfach schweinisch viel Geld verdienen kann mit irgendwelchen dubiosen Aktionen, ohne sich abfällig gemeint, ohne sich groß anstrengen zu müssen, aber ein Lehrer oder ein Ingenieur oder ein Erfinder wird mit einem Butterbrot abgespeist. Also wenn man diese Dinge auch mit berücksichtigt, wo will man die Menschen, in welche Ecken will man sie hinbringen, was ist gesamtgesellschaftlich wertvoll und wichtig, dann können solche Steuerinstrumente da auch hilfreich sein.
Ja, und ich glaube, das war auch, was mir da wirklich auch bleibend im Gedächtnis eingebrannt hat, dass in dem Buch manche Sachen angesprochen werden, die, wie wir es ja schon oftmals gesagt haben, bewiesen sind, aber auch irgendwo vom normalen Menschendenken eigentlich so klar sind und jetzt auch durch das Buch so klar werden, wie du sagst, Finanztransaktionssteuer. Und ich glaube, wir werden jetzt hier nicht politisieren und auch nicht verschwörerisch tätig, aber im Endeffekt geht der Finanztransaktionssteuer um den Hochfrequenzhandel, dass der dass dem Einhalt geboten wird. Wenn es keinen Hochfrequenzhandel mehr gibt, ich bin jetzt kein Volksökonom, aber ich glaube, da wird es uns trotzdem weiterhin gut gehen, würde ich jetzt einfach mal provokativ sagen. Also es sind so klare Sachen, genau, dass man Roboter besteuern muss, wenn die mehr und mehr Arbeit übernehmen. Das sind für mich Sachen, die müssen einfach kommen, und durch solche Bücher wie von Bregmann kommt es hoffentlich in den öffentlichen Diskurs rein.
Das ist eigentlich auch das Entscheidende, je mehr diese Bücher lesen und sich, wie wir hoffentlich darüber unterhalten, desto mehr bekommst du ja auch in die Köpfe, desto mehr kann das bewegt werden. Jetzt muss ich nur noch einen Punkt vorhin zum Bruttosozialprodukt und dem Glück in Bhutan. Ich war ja der totale Fan von diesem Glückmessen in Bhutan, und da hat er mir dann doch den Zahn gezogen. Einfach nur Glückmessen dann auch nicht funktioniert, weil natürlich, und da hat er recht, es gibt, um glücklich zu sein, und Glück ist ja immer nur ein Moment, gehören ja auch die Schattenseiten des Lebens dazu. Also Verluste, Trauer, alles Mögliche, was einem passiert, und jetzt nur noch happy wird irgendwie auch langweilig auf die Dauer.
Langweilig und nicht gut, genau.
Aber ich fand es ein schönes Kapitel, das eben nochmal klar gemacht hat, okay, was wir alles für selbstverständlich nehmen, und das kann man mit dem Zitat von Robert Kennedy, das mir gut gefällt, nochmal abrunden, nämlich das Bruttosozialprodukt misst alles mit Ausnahme der Dinge, die das Leben lebenswert machen. Das von einem Kennedy. Ja, und dann, das ist dann mein Lieblingskapitel oder Utopie, die 15-Stunden-Woche. Da passiert ja auch so einiges zur Zeit.
Jetzt wird es ehrlich, ja.
Wie bist du da? Seid ihr schon auf dem Weg auch selber zu einer, wir haben ja bei den Steuerberatern den Erich Erichsen, der da als Vorreiter gilt, der die 25-Stunden-Woche eingeführt hat und da tolle Vorträge drüber hält. Hier die 15-Stunden-Woche, wie stehst du dazu?
Zunächst einmal, um jetzt allgemein zu bleiben oder unverbindlich zu bleiben, warum er ja auch auf diese 15-Stunden-Woche kommt, ist, dass wir ja eigentlich, und das war für mich auch eine der überraschenden Erkenntnisse, dass wir alle zusammen immer mehr arbeiten, ehrenamtliche Tätigkeit immer mehr, weil Frauen seit vielen Jahren Gott sei Dank auch mehr arbeiten können und so die insgesamte Arbeitsleistung deutlich mehr wird, wo ja oftmals auch ein bisschen geschimpft wird, wir arbeiten immer weniger und alles, was ja auch, das hat mich unglaublich überrascht, eben einfach nicht richtig ist. Wir arbeiten insgesamt immer mehr. Damit einhergehend wird aber, und ich glaube, das kann man mittlerweile auch, sagen wir so, in Stein meißeln, die Arbeit durch weitere Technikeinsatz und durch Digitalisierung insgesamt weniger werden. Und dann sagt er ja, wir müssen die Arbeit einfach wieder breiter verteilen zwischen jung und alt, zwischen Mann und Frau, zwischen ja divers, und sagt er, und das ist ja für ihn, glaube ich, auch, sagt er, der wichtigste Punkt von seinen Utopien, eben die Arbeitszeit reduzieren. Und wie ich dazu stehe, sagen wir, ich wäre gern, oder wir, mein Partner und ich wären, glaube schon gerne weiter, dass wir unsere Mitarbeiter weiter entlasten. Aber und da muss ich ganz ehrlich sein, und so richtig der Zugang fehlt mir noch zu dem Wie.
Also wo ich also auch, so wie du, überrascht war, eben, dass dann immer die Gesamtarbeitszeit so massiv ansteigt, obwohl wir von Technologie und Roboter und so ja schon seit Jahrzehnten profitieren, muss man auch mal dazu sagen. Und dass dann so, also auch schon, auch wieder der Keynes in den, ich weiß nicht vor wie viel 100 Jahren, schon prophezeit hat, dass wir im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. Und davon sind wir ja einfach Welten entfernt. Seit die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde, ich weiß gar nicht, wann das war, 70er, 80er, hat sich nichts mehr getan an der Stelle. Ne?
Da sind wir meilenweit davon entfernt. Und wie gesagt, und das ist auch für mich einer der großen Pains, den ich habe. Bei uns sind wir davon sehr, sehr weit entfernt. Und wie gesagt, ich glaube, es wird ja jeder unterschreiben, dass er gern weniger arbeiten würde. Aber der Weg dahin, ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben. Auch diese Utopie, die jeder unterschreiben wird, die jeder auch irgendwo, wenn er mal drüber nachdenkt, als verständlich erachtet, aber dahin zu kommen, das ist ja in der Masse, im Durchschnitt dahin zu kommen, ist unglaublich schwierig, ob es jetzt diese 15 Stunden sind oder 25, das sind dann, glaube ich, Nuancen, über die man dann diskutieren kann.
Ja, genau. Aber also ich würde es gerne in zwei Richtungen mit dir diskutieren. Das eine ist, er schreibt es ja, warum haben wir auf einmal immer mehr Arbeit, immer mehr Stunden. Er sagt ja auch, es gibt ja auch immer mehr überflüssige Jobs. Er nennt sie so schön die Bullshit-Jobs. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, was es für Aufgaben gibt, die man gar nicht bräuchte. Und das Zweite ist dann aber natürlich auch, das ist das Spannende aus meiner Wahrnehmung, wie gelingt es, unsere Arbeit, so wie wir sie jetzt machen, produktiver zu gestalten oder die Mittel, die wir haben, um sie produktiver zu gestalten, wirklich so zu nutzen, dass wir dann auch die Arbeitszeit reduzieren können. Das sind eigentlich so zwei Aspekte aus meiner Sicht.
Ja, also ich sag mal, zu dem einen Aspekt, diese Bullshit-Jobs, ich sag mal, man lacht darüber, wir haben ja beide jetzt auch in Vorbesprechung drüber gelacht. Man darf allerdings natürlich auch nicht vergessen, dass da Menschen da dahinter stehen und viele vielleicht auch nicht unbedingt zufrieden mit ihrer Arbeit sind, weil ihnen eben der, heutzutage nennt man es ja Purpose, fehlt, aber natürlich aufgrund wirtschaftlicher, sagen wir, Zwänge ihren Job so machen. Da wären wir auch interessanterweise wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich denke, man muss oder den Hörern da nochmal eins tiefer einsteigen und sagen, er meint dieses berühmte Müllmänner-Beispiel. Ein Müllmann, oder in New York war das, oder, Angela? Ja, ja. Ich glaube, die Müllmänner mal gestreikt haben, weil sie eben auch mehr Geld wollten und hier nach 2 Wochen ihre Mehrforderungen bekommen haben, weil halt man die Gesellschaft gesehen hat, wenn der Müll nicht weggeschafft wird, dann versinkt eine Stadt tatsächlich sprichwörtlich im Chaos. Diese Jobs, und ich glaube, das ist ja momentan aber sehr, sehr interessante Diskussion mit Pflegekräften und alles. Ja. Diese Jobs muss man wieder mehr Wert zumessen und natürlich auch besser bezahlen, ohne dass wir jetzt hier eine Stammtischparolen-Schlacht aufmachen.
Wobei, also genau dieses Beispiel mit den Müllmännern, das auch in der Folge, was da passiert ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Also die haben gestreikt. Ich glaube, nach 5 oder 9 Tagen haben die alles bekommen, was sie gefordert haben. Manhattan ein zum Rattenloch geworden ist. Und dann die Folgeentwicklung war ja, dass jetzt der Beruf des Müllmanns in New York der beliebteste, Beruf überhaupt ist, und die haben trotzdem keinen tollen Job. Also die stehen morgens um 4 in der Nacht auf, die arbeiten 12 Stunden hart. Das ist nicht so, dass die da viel Geld für ein bisschen ein Zettelchen aufklauben bekommen. Das ist ein echt harter Job, aber er wird wertgeschätzt, und deswegen haben diese Müllmänner auch ein Selbstbewusstsein erlangt. Also die sagen auch, Müllmann in New York ist der tollste Job überhaupt. Also wie sich das dadurch dreht, fand ich sehr bemerkenswert. Und das, wo wir beide so gelacht haben, er vergleicht dann ja und sagt, naja, also Müllmänner streiken. Und jetzt stellt euch vor, liebe Leser, die Steuerberater würden streiken. Nach 4 Wochen wird es immer noch keiner gemerkt haben, dass da irgendwas fehlt. Das fand ich gemein.
Ja, also ich glaube, das ging uns beiden natürlich genau gleich. Dahingehend natürlich auch mit einem kleinen Lächeln, weil aber natürlich schaust du schon mal ein bisschen blöd, wenn dein eigener Name oder dein Berufsbezeichnung da liest. Genau. Ich glaube, in der Sache weiß jeder, was er damit meinte. Aber es ist, glaube ich, schon auch bei uns, wir haben da gerade auch intern, um mal wieder ein bisschen Praxisbezug zu bekommen, ein Projekt, wo es eben darum geht, noch besser Lösungen für den Mandanten zu erarbeiten und mit diesen Lösungen eben auch die Wertschätzung von Mandanten zu erhöhen, zum sagen, hey, wir sind hier nicht nur, es war tatsächlich mal von einer Mitarbeiterin, die dann auch weiß, wer gemeint ist, so die Ansicht, der sieht uns ja nur als notwendiges Übel an, weil er Steuern zahlen muss, Sozialversicherungsabgaben zahlen muss. Aber dass wir den entlasten, dass wir ihm Mehrwert bieten können, dass wir ihm von den Arbeiten entlasten, wo er nicht machen will, das ist diese Wertschätzung, die in vielen Berufen einfach wieder deutlich mehr werden muss.
Und ich denke, also heutzutage mit dem, was Novemberhilfe und Co., was ihr da alles leistet in den Kanzleien, die Wertschätzung ist sehr wohl da. Und jetzt würde jeder merken, wenn die Steuerberater streiken. Also, auch mal eine Lanze für euch brechen.
Ich sage immer, ihr habt einen schönsten Beruf in der Welt. Also von dem her fehlt es mir da nicht an der Wertschätzung.
Aber das Zweite, was ich meinte und was ja auch, das ist ein paar Begriffe, die mir vorher nicht bekannt waren, die aber dann aber witzig sind, also der Cornflakes-Kapitalismus, weil tatsächlich der Kellogg-Fabriksbesitzer, also der Mensch, der Kellogg die Cornflakes erfunden hat, der selber festgestellt hat, dass weniger Arbeit zu mehr Produktivität führt.
Ja, also das war super. Ich glaube, der Henry Ford war doch
ja,
auch
genau.
In die Richtung ging doch der. Und dass selbst solche, ja, würde man ja fast heutzutage sagen, Hardcore-Kapitalisten eben das sehen. Und auch das ist ja irgendwo wieder vom normalen Menschendenken her nachvollziehbar, wenn man nicht komplett überlastet im Beruf ist, dass man einfach produktiver arbeitet, dass man entspannter arbeitet. Und das mit Sicherheit zu keinen Ausfällen führen wird. Da bin ich überzeugt davon. Wie gesagt, der Weg, der.
Ja, und also beim Weg, da bringe ich noch mal einen Gedanken rein, der eben auch, wie man beim Ehrlich sieht, der genau in diese Richtung geht. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern mich einfach mal hinsetze und sage, okay, wenn es uns gelänge, wir wissen noch nicht wie, wenn es uns gelänge, dass wir die Arbeit, die wir jetzt haben, also den Umfang, den wir jetzt haben, in 1, 2 bis 4 Stunden weniger schaffen und ihr dann diese Zeit völlig frei zur Verfügung habt. Also das heißt nicht, ihr kriegt was obendrauf gepackt, dann denkt nämlich auch kein Mitarbeiter drüber nach, wie er das managen kann, sondern einfach, ihr habt das als freie Zeit zur Verfügung. Was haltet ihr davon, wenn man da jetzt mal über Maßnahmen, wie das gelingen könnte, nachdenkt? Und ich glaube, da fallen den Mitarbeitern sehr wohl viele Dinge ein, wenn es zu ihrem eigenen, also wo sie selber davon profitieren.
Auf alle Fälle, ich glaube, du kennst mir da auch schon ein bisschen, ich bin immer der Meinung, dass Mitarbeiter in den meisten Bereichen viel, viel besser sind und viel, viel mehr Ahnung haben als ich sage jetzt, ich kann jetzt nur von mir reden, als ich. Ja. Und dass man die dann noch viel besser hören kann und auch den dann einbringt, also da bin ich zu 100% davon überzeugt. Und vielleicht ist es bei manchen Sachen, also durchaus auch jetzt dieser Podcast für mich inspirierend, auch bei diesen Sachen vielleicht einfach so, dass, wie es bei Softwareprojekten immer sagt, dass man es einfach mal machen oder einfach mal angehen, so ein Thema, dann schauen, was dabei rauskommt.
Also denke auch, dass man da sehr viel mit den Mitarbeitern gemeinsam erreicht, weil wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter bin und weiß, wenn ich einfach effizienter werde oder dieses oder das andere vielleicht mal anders mache und ausprobiere und ich weiß, ich habe dann den Freitag frei, dann habe ich eine unglaubliche Motivation, darüber nachzudenken. Wenn ich aber weiß, okay, brauche 4 Stunden weniger, dafür kriege ich aber ein neues Mandat oder darf noch schlimmer die Sachen machen, die der langsamere Kollege nicht geschafft hat, dann werde ich ganz sicher nicht irgendwo motiviert sein, das in Angriff zu nehmen. Und ich glaube, da dieses Umdenken in der Kanzlei zu haben, okay, du, lieber Mitarbeiter, profitierst von deinen Ideen und nicht ich als Chef. Das, glaube ich, bringt einen Schub, der dann auch in der Umsetzung funktionieren kann und wird. Ich weiß nicht, ob du den Opaschowski kennst, das ist so ein Zukunftsforscher.
Nein.
Der hat einen unglaublich dicken Wälzer, schreibt er alle 10 Jahre. Und 2008 habe ich das Buch gelesen, nämlich Deutschland 2030. Also der schreibt immer 20 Jahre im Vorhinein oder 30. Also 20 Jahre im Vorhinein, sehr spannend. Und der hat damals die Arbeitsformel für 2030 prophezeit, die genau da in die Richtung geht, nämlich der sagt, die Formel heißt 0,5 mal 2 mal 3. Im Jahr 2030 wird die Hälfte der Menschen Doppelte verdienen und 3-mal so viel arbeiten. Also zum Nachdenken, eine sehr obergeniale Formel. Darüber bin ich eben auch über dieses zum Nachdenken gekommen. Es muss doch nicht sein, dass die Hälfte der Mitarbeiter das Doppelte arbeitet oder das Dreifache, sondern wenn ich mit den gleichen Mitarbeitern, die das Doppelte verdienen und dann aber auch noch doppelt so viel schaffen, wenn ich das hinkriege, dann ist die Welt ein besserer Ort, was man in der Utopie sagen will.
Das ja. Was man vielleicht jetzt nicht vergessen darf, was ja auch der Bregmann da bringt, ganz wichtiger Teil der Diskussion ist, aber das muss man schon ehrlich aussprechen, ja, zum Sagen, okay, es bedeutet nicht, dass man jetzt automatisch jedes Jahr 10% mehr Geld bekommt. Das soll jetzt nicht aus kapitalistischer Sicht, sondern ihm geht es ja auch darum, dass man sagt, ab einem gewissen Einkommen steigt der Glücksfaktor nicht mehr entsprechend oder analog dem Mehreinkommen und eben, dass man auch auf Arbeitszeit verzichtet, um eben auch mehr Zeit für sich zu haben, aber da natürlich auch, wie soll ich sagen, eine Riesensteigerung des Wohlstandes halt damit auch, sagen wir, nicht weiterverfolgen kann.
Ja, und also ich glaube auch, also es geht nicht darum, dass die Mitarbeiter, ich glaube, die wollen es auch gar nicht. Also, oder kommt ja auch auf die Lebenssituation an. Aber wenn man einen ordentlichen, wir sind wieder beim Grundeinkommen, aber wenn man einen ordentlichen Verdienst hat, mit dem man sich so seine normalen Wünsche und sein Leben leisten kann, dann ist man ja nicht, ich muss jetzt nochmal den Porsche, den 25. Porsche kaufen, sondern sagt, ach, das ist schön. Und dann, glaube ich, ist diese Reduzierung der Arbeitszeit das viel wertvollere. um eben, das war auch ein so ein schöner Satz von ihm drin, dass der Zweck einer kürzeren Arbeitszeit ist nicht, dass wir alle untätig herumsitzen können, sondern dass wir den Dingen, die uns wirklich wichtig sind, mehr Zeit widmen. Und da geht es um Kinder, um Familie, um Freunde, um Sport, also um so soziale Leben drumherum. Ich glaube, da profitieren die meisten davon und das wünschen sich, glaube ich, auch viele.
Ja, und wenn man mal ehrlich ist, gerade in der heutigen Zeit, und das kommt mal einfach auch wieder drauf zum Sprechen, natürlich war auch das weniger an Terminen, an weniger Abendsveranstaltungen, hat dem Fall, und es gab mehr schlechte Auswirkungen davon, hat aber ja auch gezeigt, dass jeder nach mehr Freizeit, nach mehr Quality Time irgendwo lechzt und dass da jeder, glaubt, bereit ist, auf ein bisschen was zum Verzichten, was wirtschaftliche Natur bedeutet.
Das ist jedenfalls wie auch immer die Reduzierung der Arbeitszeit. Er sagt ja auch, ist eines aus seiner Sicht der großen gesellschaftlichen Themen, um die wir uns jetzt kümmern sollten und können auch.
Da bin ich total dabei. Man merkt ja auch, wie ich da dahingehend zwiegespalten bin, dass ich das total unterstütze, aber halt auch natürlich das in der Praxis natürlich auch gern umzusetzen sehe. Und da gibt es mit Sicherheit noch Verbesserungsbedarf, aber wäre schlimm, wenn es nirgendwo Verbesserungsbedarf mehr geben würde.
Das wollen wir ja. Wir wollen ja den Kitzel haben, damit wir weiterkommen. Okay, wir sind schon nicht sehen, eine Stunde am Reden, das ist so großartig. Letzte Utopie, die würde ich jetzt eher gerne kurz machen, weil ich glaube, da stoßen wir in so viele Wespennester, dass dieses Gespräch führen wir dann offline weiter.
Okay.
Nämlich die offenen Grenzen. Was jetzt kommt,
ich weiß es nicht, aber.
Die offenen Grenzen. Also, wobei, also fand ich dann auch nochmal bemerkenswert, auch wieder dieses, was man gesetzt im Kopf hat, bis 1920 gab es keine Reisepässe und alle krass, Grenzen gell? Waren offen, krass. Und Russland, das einzige Land, das damals Reisepässe eingeführt hatte, wurde scheel angeguckt von den anderen Ländern, so nach dem Motto, was seid denn ihr für, ihr gängelt euer Volk und das geht ja gar nicht. Also da war ich echt überrascht. Und also das einfach so der Gedanke, dass offene Grenzen zu mehr Wohlstand führen, bringt ja sehr viele Beispiele. Es ist wieder sehr gut ausgeführt. Also es hat mich einfach nochmal auch zum Nachdenken gebracht, wie unsere Gesellschaft im Moment aussieht, weil er schreibt es auch irgendwo, ja genau, sonderbarerweise stehen die Grenzen für alles weit offen, nur nicht für die Menschen. Das stimmt. So habe ich das echt noch nicht gesehen, aber es stimmt.
War mega provokante, nicht nur These, sondern ja klar, Wahrheit, Ironie da eigentlich rauskommt. Wie du sagst, wir sind überall für offene Grenzen und auch wenn du sagst Wespennest, aber dann hört man vielleicht auch meine Präferenzen heraus und nur bei den Menschen macht man es nicht und um das da vielleicht auch abzukürzen, beziehungsweise auch gar nicht weiter darüber zu reden, aber da ist es ja klar, das wird nicht funktionieren, dass wir in einer Ungleichheit leben und dann auf der anderen Seite sagen, es darf keiner kommen, oder wir verstehen es nicht, dass wie sagt das, um es im Buch zu bleiben, ins Schlaraffenland kommen wollen. Das wird nicht funktionieren, ist unlogisch. Ja. Also muss man, und ich glaube, das ist auch, denke jetzt mal, auch so Kernthese von dem Buch, es ist unlogisch, es ist nicht realistisch, also muss man anders denken. Genau. Das ist ja, glaube ich, die Idee, anders zu denken, andere Lösungsansätze zu finden.
Ja, genau. Also das ist ja auch dieser Kern des Buches. Fangt an, nachzudenken, wir brauchen nicht immer mehr, wir brauchen einfach, wie kann es besser sein, ein Zukunftsbild auch einfach mal zu haben und das darf auch mal radikal sein und nicht immer ein bisschen mehr von dem, was es schon gibt.
Da fällt mir gerade, und das vielleicht aber dahingehend als Abschluss, auch ein ganz toller Spruch ein, ich glaube, und der spricht immer so in so Gleichnissen, so ganz kurze Geschichten, und da heißt es auch, dieser Krieger des Lichts, wo er mal, und der klassische Spruch, mal an eine Abzweigung gekommen ist, wo er dachte, da ist er schon mal gestanden, und den Spruch kennt, glaube ich, jeder, dann musst du einen anderen Weg gehen, weil der eine dich halt immer wieder vor das gleiche Problem führt, und ich glaube, das ist so die Quintessenz, wo er schon konkrete Vorschläge bringt, aber dass man einfach manches dann anders und damit auch utopisch denken muss.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Damit lassen wir es stehen. Also wie gesagt, Leseempfehlung unbedingt. Wer sich mit einer Zukunft, mit der eigenen Zukunft und auch der Zukunft der Kinder auseinandersetzen will und welche Ansätze und Möglichkeiten es gibt, eben auch unter dieser historischen Perspektive, das ist das Spannende, dass vieles eben schon mal gab, alles gar nicht neu gedacht wird, sondern Und die größte Herausforderung, glaube ich, des er nennt es ja auch dann die kognitive Dissonanz, dass wir uns an unsere eigene Nase auch fassen müssen. Das muss ich jetzt hier nochmal kurz bringen. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann neigen wir dazu, uns die Realität drumherum so zu stricken, dass die Überzeugung stimmt, anstatt dass wir die Wahrheit erkennen. Da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, nach dem Motto, ist man eigentlich mutig genug, um seine Meinung zu ändern, wenn die Faktenlage es nahelegt?
Ja, es ist, ich glaube, auch menschlich und eine gewisse Bequemlichkeit, dass man sich eben in diesem Frame bewegt, wo du dich selber wohlfühlst, wo du dich selber damit identifizieren kannst, völlig unabhängig von dem, und das ist Paradoxe daran, ob der richtig oder nachhaltig oder auch zukunftsweisend ist. Und das, wie du sagst, jeder muss sich da, glaube ich, an die eigene Nase fassen, um einfach aus diesem Rahmen auch Stück für Stück rauszukommen.
Genau. Und in diesem Sinne, Peter, diskutieren wir bestimmt bald wieder ein Buch. Ich sage ganz herzlichen Dank, das war's.
Ich sage auch danke, mega spannend, mega Spaß und gerne mal wieder.
Genau. Okay, ciao, Peter.